Ein Vortrag von Rudolf Steiner in München am 19. November 1911. Von Paracelsus zu Goethe. Der Geist in Natur und Mensch. Sehr verehrte Anwesende, an einem schönen Septembertag dieses Jahres brachte mich eine Reise nach Zürich und da der Tag zur freien Verfügung stand, wurde beschlossen, nach Maria Einsiedeln zu gehen, das schon in der Frühzeit des Mittelalters ein bedeutsamer Wallfahrtsort war und sich einer wundersamen Lage erfreut. Es war auch gerade an diesem Tag eine Wallfahrt, und da schönes, heiteres Wetter in Aussicht stand, konnte man ein außerordentlich bewegtes Leben in Maria Einsiedeln erwarten, wie dies allgemein bekannt ist. Auch ich wollte eine Wallfahrt unternehmen, zu der sich hier Gelegenheit bot. Ich nahm einen Wagen zur Teufelsbrücke, zu der man Hügel auf- und abfährt, und sah mich nach einiger Zeit dort vor einem Haus, das erst kürzlich anstelle eines alten, historisch bedeutsamen Haus gebaut war und zur Erinnerung an das alte Haus eine Tafel trug, die es als Geburtsstätte des berühmten Arztes und Naturforschers Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim bezeichnet, der hier im Jahr 1493 das Licht der Welt erblickte und 1541, also 48 Jahre alt, starb. Wenn man dort ein wenig verweilt, so empfindet man den Zauber jener Natur, wie man sie nur in den Alpen antreffen kann. Alles, was da an Pflanzen aufsprießt und an Tieren vorhanden ist, mutet einen mit einem innigen Gefühl an, mit einer Sprache innigster Vertrautheit mit dem unberührten Wesen der Natur. Und mitten unter solchen starken Eindrücken der Verwobenheit mit einer reizvollen Natur stieg in mir das Bild des jungen Paracelsus auf, der seine ersten 9 Lebensjahre in dieser eindrucksvollen Umgebung zugebracht hat. In ihm haben wir eine aufnahmefähige Persönlichkeit vor uns, die sich schon in den Kindheitsjahren viel von einer solchen Natur erzählen ließ. In diesem Knaben steckte eine Individualität, die förmlich dazu vorbereitet schien, an einer solch eigenartigen Stelle viele Geheimnisse der Natur, wenn auch anfangs nur ahnend, zu erlauschen. Wir können uns vorstellen, wie der Knabe den abwesenden Vater, einen angesehenen, vielbeschäftigten Arzt, immer sehnlichst mit seinen Fragen erwartete, wie er häufig den Vater bei kleineren Gängen begleitete und wie manches Wort über Kranke und deren Pflege und über die umgebende Natur in Frage und sinniger Aufklärung gewechselt wurde. Als der Knabe 9 Jahre alt geworden war, zog die Familie nach Villach in Kärnten, wo der Verkehr mit der Natur und dem Vater in gesteigertem Maße fortgesetzt werden konnte. Nun folgen Sie mir, wenn ich Sie im Geist vor ein Haus im östlichen Teil von Salzburg führe, an dem eine Tafel verkündet, dass hier Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim am 23. September 1541 gestorben ist. Da mag uns jene Legende in den Sinn kommen, die sich an seinen Tod knüpft und nach der ihm äußerst feindlich gesinnte Ärzte jemanden gedungen haben sollen, der ihn von der nahen Anhöhe hinabgestoßen hat. Zwischen die genannten Jahre schließt ein höchst eigentümliches Leben ein. Jene merkwürdige Persönlichkeit an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert erscheint im Entwicklungsgang der Menschheit als die Abendröte einer Zeitepoche, die noch den geistigen Himmel als schönen und grandiosen zeigen kann. Im Grunde genommen ist alles, was aus der Seele des Paracelsus zu erlauschen ist, ein Zeugnis davon, dass er sich fortgesetzt in einer innigen Verbindung mit der Natur erhielt und die ihn umgebende Welt verstand. Diese starke Beziehung behielt er auf seinen weiten Wanderungen durch die Welt bei, in den Gegenden seiner Heimat, durch ganz Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Holland, Dänemark, Schweden, Russland, die Türkei, überall im schnellen Verständnis und heimisch mit dem, was ihm in den verschiedensten Formen als das Geheimnis des Daseins entgegentrat. So sammelte er einen reichen Seelen- und Wissensschatz auf seinen Wanderungen. Wie er die Welt in seiner Art durchforscht, wird uns erst klar, wenn wir uns vorstellen, wie er die von dort und aus seiner Jugend mitgebrachten Eindrücke an der Universität in Basel auslebt, besonders wenn wir bedenken, wie damals die Universitätsstudien betrieben wurden und wie es mit der naturwissenschaftlichen Forschung und dem ärztlichen Wissen im Besonderen beschaffen war. Da wurden überall die alten Schriften von Galen und Avicenna zugrunde gelegt und die gelehrten Herren der damaligen Universitäten lieferten in lateinischer Sprache eine Art Kommentar zu diesen alten Schriften. Paracelsus sagte ihnen: Ihr redet über Bücher, ihr seid weit entfernt von all dem, was die Natur selbst in gewaltigen Offenbarungen zu uns spricht, wenn wir ihr nur die Pforten unserer Seele öffnen. Und er verließ die offizielle Lehrstätte der damaligen Zeit. Manche nannten ihn damals und nennen ihn heute noch einen Landstreicher. Das war er, aber nur äußerlich und nur deshalb, weil er meinte, wenn man die Geheimnisse der Welt kennenlernen will, so muss man zu den geistigen Wesen gehen, die sich in dieser Welt ausleben. Seine hellseherischen Seelenkräfte wollte er anwenden, um zu erfahren, wie die Natur in ihrem Schaffen wirkt, um die Weltgeheimnisse in all jenen Ländern zu belauschen, die er durchwanderte. Nicht aus Büchern, sondern aus dem großen Buch der Natur. Die einzelnen Seiten derselben wollte er treten, wie er sagte, sie umwenden beim Wandern von Ort zu Ort. Paracelsus hatte den Glauben, dass hinter dem Sinnlichen das Geistige liegt, dass das äußerlich Wahrnehmbare nur eine Manifestation des Geistigen ist. Das große, umfassende Geistige hat verschiedene sinnliche Formen bei den Steinen, Pflanzen, Tieren und Menschen in den verschiedenen Ländern und Klimata, obgleich das Geistige, das er in seiner Mannigfaltigkeit suchte, einheitlich ist wie ein verborgenes Aroma oder ein verdecktes Licht. Es war ihm klar, dass zu dieser Mannigfaltigkeit auch die äußere Ausgestaltung des derzeitigen Lebens gehört, auch die der Menschentypen und der einzelnen Völkerschaften in ihren gesunden und kranken Zuständen. Eine Krankheit stellte er sich als etwas Einheitliches vor, aber mit unterschiedlichem Charakter in Deutschland, Ungarn, Italien und so weiter. Was ihm vor die Seele trat, wenn er sich der Natur unmittelbar gegenüberstellte, das wollte er kennenlernen, um eine heilsame Arzneiwissenschaft zu begründen. Wenn wir Paracelsus in diese vielgestaltige Welt hineingestellt sehen, so erkennen wir, wie er in dem großen Buch der Natur und in seiner Seele besondere Kräfte fand. Das, was er sagte, nach seinen Studien und Erfahrungen, erhält einen persönlichen Charakter. Es stellt sich bei ihm eine ganz eigenartige Seelenverfassung infolge seines besonderen Verhältnisses zur Natur ein. Ohne dass damit etwas Hochmütiges in ihm aufgetreten wäre, sagte er, dass er in sich und aus sich Kräfte sprechen fühlte, die er so empfand, als wenn nicht seine eigene Willkür und Logik, sondern die Natur unmittelbar in ihm und durch ihn sprechen würde. Nur wer imstande ist, ein solches Verhältnis zu begreifen, in dem sich Paracelsus völlig natürlich und wohl fühlte, nur der wird verstehen können, wie er sich seinen Fachgenossen und deren Bücher gegenüber nicht anders stellen könnte, als dies wirklich geschah. Da es ihm nicht vorkam, als strebten sie nach echtem Wissen, wenn er sagte, nicht soll, wer echte Arzneikunde lernen und ausüben will, zu den alten Schriftstellern gehen, nicht zu Galen oder Avicenna, nicht nach Montpellier oder Paris, nicht dorthin und jenen nach, sondern mir nach. Denn mein ist die Monarchie. So stand er gefestigt in sich selbst und sein Wahlspruch war, eines anderen Knechts soll niemand sein, der für sich selbst kann bleiben allein. So sehen wir Paracelsus als eine aufrechte, trotzige Persönlichkeit unter seinen Zeitgenossen, als einen Menschen, in dem eine hellseherische Kraft aufgetaucht war, der wusste, wie die Natur in ihrem Schaffen wirkt, wie sie sich in dem gesunden und kranken Zustand des Menschen äußert. Aber ebenso unbehaglich, wie er sich als Student fühlte, war es ihm auch als Professor und Stadtarzt in Basel. Obwohl er durch seine Reisen und sein Können berühmt war und helfen konnte, wo alle anderen versagten, galt er seinen Kollegen als ein Landstreicher, der mit zweifelhaften Personen herumzog, der auch in seinem Universitätsleben derselbe geblieben war, obwohl er sich als Lehrer in Amt und Würden anders benehmen sollte. So kam er auch mit seinen Fachgenossen nicht zurecht. Auch wenn wir ihn auf seinen Reisen verfolgen, sehen wir, wie er berühmte Kuren bei Armen wie bei Fürsten und angesehenen Leuten durchführt und wie er von diesen an höchster Stelle um sein Honorar geprellt wird. Berühmt ist er unter anderem dadurch geworden, dass er einen Menschen heilte, den wir als Vorboten der Zeit der Buchdruckerkunst ansehen können, nämlich Desiderius Erasmus von Rotterdam, gestorben 1536 in Basel, der als glaubwürdiger Gelehrter ein Urteil voller Hochachtung und Ehrfurcht über Paracelsus fällte. In Basel kam ein eigenartiges und folgenschweres Ereignis zum Austrag. Paracelsus heilte den Kanonikus Lichtenfels von einem schweren, schmerzhaften Übel und hatte sich für den Fall der Heilung ein Honorar von 1000 Talern ausbedungen. Der Leidende nahm die ihm vom Paracelsus verordneten Heilmittel dreimal, wurde dann gesund, wollte aber, wie er meinte, für eine solch einfache Leistung die Summe nicht bezahlen. Da wurde Paracelsus recht wild und schickte böse Zettel in der ganzen Stadt herum. Der Stadtrat aber ließ ihm sagen, wenn er nach solchen Schmähungen des hochverehrten Kanonikus nicht in einer halben Stunde die Stadt verlassen habe, so würde man ihn ins Gefängnis stecken. Paracelsus wich unter dem Schutz der Dunkelheit aus der Stadt. Wie er so häufig mit seiner Umgebung zusammenstieß, so geschah dies auch mit seinen Fachgenossen, da er nach anderen Gesichtspunkten kurierte. Außerdem nahmen ihm diese sehr übel, dass er die für ihn selbstverständlichen Zusammenhänge, die er der Natur als Geheimnisse abgelauscht hatte und zur Heilung und Pflege der Kranken anwendete, ganz ohne Scheu mitteilte. Er vermeinte, seine Erkenntnisse, die so intim mit seinen Seelenkräften gewonnen und verbunden waren, nicht in der lateinischen Sprache mit ihren scharfen, abstrakten Konturen besser ausdrücken zu sollen, sondern er bediente sich statt der toten lateinischen, der lebendigen deutschen Sprache mit ihrer großen Schmiegsamkeit, ihren feinen Nuancierungen. Seine Fachgenossen begriffen nicht, wie sein ihnen unzugängliches Wissen mit unzählbaren Unwägbarkeiten durchzogen war, wie er dieses entgegen der Gewohnheit der gelehrten Schulen seinen Hörern noch dazu auf Deutsch vortragen konnte und dadurch die Würde der Universität nach ihrer zopfigen Anschauung herabzusetzen wagen konnte. Bei seinen Wanderungen suchten sie ihn überall anzuschwärzen. Die Gelehrten forderten ihn zu lateinischen Disputationen auf, die er annahm, in denen er sie aber bei fachlichen Differenzen deutsch anbrüllte und damit ein lebendiges Abbild des Verhältnisses zwischen ihm und seinen Zeitgenossen gab. Es ist begreiflich, dass einem solchen Mann fast alle in der feindlichsten Weise entgegentraten und ebenso, dass sein Leben in einem solch aufreibenden Kampf nur kurz sein konnte. Er war nicht imstande, sich bei seinem umfassenden, durchdringenden Wissen in die veräußerlichten Gewohnheiten seiner Fachgenossen hineinzufinden und das zopfige Gewand zu tragen, in dem diese damals auf dem Katheder erschienen, sodass sie von ihm sagten, unseren Kollegen Paracelsus hat man im Gewand eines Fuhrmanns umhergehen sehen. Bei denen, die sich ihm an Wissen und Können nicht gewachsen fühlten, die er wegen ihrer wissenschaftlichen Maskerade offen verachtete, ist ein tiefer Hass und auch die Legende zu verstehen, die sich über sein Lebensende bildete. Dass man ihn absichtlich zu Tod geärgert oder gar von einer Anhöhe bei Salzburg hinabgestoßen habe. So erblicken wir sein Porträt, durchzogen von den tiefen Spuren seelischer Arbeit und den Leidensfurchen, die seine Gegner verschuldet haben. Um dem Seelenleben dieses Mannes näher zu treten, müssen wir uns die Frage zu beantworten suchen, wie sich Paracelsus in seiner Eigenart die umgebende Natur, die er für seine Arzneiwissenschaft brauchte, und die menschliche Natur vorstellte, wie eigenartig seine geistige Auffassung war. Er stellte die folgenden 5 Gesichtspunkte auf. Erstens, man muss die große Welt, den Makrokosmos, in seinen Erscheinungen begreifen, um zu verstehen, wie sich der Mensch als Mikrokosmos, als Einzelheit in die Welt hineinstellt. Wie die Luft zur Zunge, das Licht zum Auge in Beziehung steht, wie dasselbe draußen in der Welt und drinnen im Mensch wirkt. Alles, was draußen kraftet, finden wir mit seinen Gesetzen auch im Menschen. Daher muss man im Makrokosmos das aufsuchen, was den Menschen gesund und krank macht, vor allem als Angehörigen des Erdplaneten als eines Organismus, in dem der Mensch ein Glied darstellt. Dann sagte er, zweitens, obwohl der Mensch in die Kette der Naturerscheinungen einzugliedern ist, ist er ein in sich abgeschlossenes Wesen. Die Kräfte der gesamten Natur konzentrieren sich im Menschen. Sie können aber den Menschen nicht daran hindern, dass er sich von den äußeren Naturkräften und Naturwesen abschließt. Das rührt daher, sagte Paracelsus, dass der Mensch in sich einen lebendigen Baumeister, einen Archäus hat, der ihn aus der gesamten Natur herausreißt und ihm seine eigenartige Konfiguration gibt. Paracelsus wollte dem nachgehen, was der Mensch von den äußeren Einflüssen aufnimmt, um sie dann selbstständig in sich zu verarbeiten. Und er brachte solche elementaren Anschauungen zum höchsten Ausdruck. Ihm ist es das Wichtigste, worüber nicht viel gesagt wird. Wenn der Mensch zum Beispiel Brot und Früchte isst, so sagte er, verwandelt das der Archäus, der innere Alchemist, im Menschen zu Fleisch, zu den verschiedenartigsten Organsubstanzen um. Und je nachdem, wie dieses geschieht, werden die äußeren Stoffe zu gesunden, brauchbaren Körpersubstanzen oder zu Giften. Paracelsus untersuchte dann diese Umwandlung, die unbewusste Kunst dieses Wesens, und stellte eine bestimmte Art von Krankheiten unter diesen Gesichtspunkt. Als dritten Hauptsatz stellte er auf. Drittens. Das so eingegliederte ist zusammenorganisiert aus vielen Gruppen einzelner Organe und ist selbstständig. Der Mensch ist eine kleine Welt, ein Mikrokosmos, das Abbild des Makrokosmos. Er kam darauf, dass da draußen in den kosmischen Verhältnissen der großen Welt etwas gegeben ist, was dem Mikrokosmos Mensch entspricht. Wie sich zum Beispiel die Sonne zum Mond verhält, so verhält sich innerlich das Herz zum Gehirn. Man muss also beide, Sonne und Mond, in ihrer Eigenart und ihren gegenseitigen Zusammenhängen studieren und in ihre Wirksamkeit auf den Menschen übertragen. Ebenso muss man Saturn und Jupiter in ihren Bewegungen, Größen und Lichtverhältnissen auf Leber und Milz des Menschen als deren mikrokosmisches Abbild übertragen. So konstruierte er aus den Organen des Menschen einen innerlichen Himmel als Abbild des äußeren Sternenhimmels. Das dynamisch differenzierte Energetische im Menschen dachte er so zusammengehörig, nichts hielt er für getrennt, sondern alles sah er in lebendiger Wechselwirkung. Interessant ist, wie Paracelsus das, was ihm als Wirkung eines inneren Systems, nicht als grobe Wechselwirkung mit der aufgenommenen Nahrung erschien, in derber Sprache verteidigte. Er sagte, die verstehen nichts, die da glauben, dass die Nahrungsmittel im Inneren des Menschen nach ihrer chemischen Konstitution wirken, in Fortsetzung ihrer äußeren chemischen Kräfte. Das wäre ungefähr so, wie wenn man die Pflanze als eine Wirkung des Mistes ansehen würde, verglichen mit der lebendigen Konstitution der im Menschen tätigen Organe. So sehen wir, wie die zusammenwirkenden Organe ihm wie die Dynamik eines komplizierten Uhrwerks erscheinen. Er sagt, der Mensch kann gekränkt werden, je nachdem der innere Alchemist bei normalem oder abnormalem Zusammenwirken der Organe das Geistige oder das Ungeistige bereitet, auch ohne äußere Ursachen. Viertens sagt Paracelsus als Grundanschauung, die Seele erkrankt durch ihre eigenen Leidenschaften und Gemütserregungen und mit ihr erkrankt als Nachwirkung auch der körperliche Organismus. Endlich als fünften Gesichtspunkt, Die Vollständigkeit der Arzneiwissenschaft ist erst dadurch gegeben, dass der Mensch in seiner Krankheit als jemand angesehen wird, der unter seinem Schicksal, unter seinem Karma leidet, unter etwas, was ihn geistig überragt, was aus dem Geist des Makrokosmos in den Geist des Mikrokosmos eingreift, sodass der Letztere völlig unter der Einwirkung des Ersteren steht. So fasste Paracelsus ein weit ausgreifendes Wissen in sich zusammen und vereinigte es mit dem größten Vertrauen in die geistig-seelischen Kräfte des Menschen, aber auch zugleich mit dem weitesten Vertrauen in die geistigen Kräfte der großen Welt, die der Organisation des Menschen zugrunde liegt. Er sagte: Durch das Gemüt finden wir hinter dem Naturgeschehen den Vatergott, durch den Glauben den Christus und durch die Imagination den Heiligen Geist. Er besaß ein tiefes Gemüt, sein Herz war von innigster Frömmigkeit durchzogen. Den wesentlichsten Anteil an diesem, seinem hellseherischen Blick, sehen wir in seiner Frömmigkeit. Daraus ging alles hervor, was seine Taten als Arzt begleitete. So ist es uns auch verständlich, dass er als seine zwei wichtigsten Heilmittel die Liebe und die Hoffnung bezeichnete. Untrüglich ergab sich für ihn daraus die Art seiner ärztlichen Behandlung, wenn er so in voller Liebe und Hingebung alles tat, was nach seinen 5 Gesichtspunkten möglich war und durch die Erkenntnis dieser Zusammenhänge die Hoffnung hegte, es werde sein Mittel die heilende Wirkung haben, die er intuitiv geschaut hatte. Er lebte ganz mit der Krankheit und überhaupt mit den Zuständen seiner Patienten. Er schaute hellseherisch nach seinen 5 Gesichtspunkten das, was von außen in den Menschen hereingewirkt hatte und was der innere Alchemist daraus gemacht hatte. Was aus dem großen Geist der gesamten Natur auf den Kranken eindrang, ließ er nicht in abstrakten Begriffen auf sich wirken, sondern so, dass es aus dem Kranken wieder zu ihm hinabfloss und sich bei ihm zu dem zusammendrängte, was er als Heilmittel verordnen musste. Daher können wir verstehen, wie tief Paracelsus von der Überzeugung durchdrungen war, dass seine ärztliche Tätigkeit ein fortgesetztes Produzieren als Künstler war. Er führte die Stoffe über die Natur hinaus zu wirksamen Heilmitteln, indem er sie dazu formte und zusammensetzte. Höhere Natur in der Natur war seine Kunst, die Intention seiner Alchemie. Kunstprodukte schuf er der Natur gegenüber. In Paracelsus erinnert uns etwas an den goethischen Ausspruch: Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn dieser sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Wesens und Werdens bewundern. Nicht genauer kann man diesen hellseherischen Mann beschreiben als durch diese Worte. Wenn wir unseren Blick über die Jahrhunderte hin von Paracelsus zu Goethe wenden, so hat bei aller Verschiedenheit Goethes Geist viel Ähnlichkeit mit dem des Paracelsus. Wir sehen, wie sich Goethe als kleiner Knabe einst in die Natur stellte, als er, ein 7-Jähriger, ein Notenpult nahm, dieses mit Mineralien aller Art aus der Sammlung seines Vaters mit Pflanzen und Muscheln schmückte, das Ganze mit einem Räucherkerzchen krönte und nun wartete, bis die Sonne aufging. Die Sonnenstrahlen sammelte er in einem Brennglas, entzündete damit das Räucherkerzchen, um so vor seinem Altar dem großen, allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen. Wenn wir die Motive beachten, aus denen der junge Goethe so handelte, dann fühlen wir, wie dieser sich gleich Paracelsus auf innigste mit der Natur verbunden fühlte. Paracelsus sagte von sich als einem rau aufgezogenen Landbewohner, man habe ihn bei jeglichem Wetter aus dem Haus geschickt, auch sei er nicht in weichen Betten bei Feigen und Weizenbrot, sondern bei saurer Milch und grobem Haferbrot aufgewachsen. Bei Goethe finden wir eine selten gestörte, immer bald wieder erlangte Harmonie auch in seiner Auffassung der Natur, die sich vielfach in seiner Tätigkeit als naturwissenschaftlicher Forscher auf seiner Reise nach Italien zeigt, wo er gleich Paracelsus scharf beobachtend durch die Lande zog. Er schrieb nach Hause zum Beispiel über den Huflattich, bei dem es ihm unter anderem besonders auffiel, wie er sich nach dem Wechsel in Klima und Sonne, Standort, Bodenart usw. so verschiedenartig ausbildet. So sieht er aus der Einheit die Mannigfaltigkeit entstehen, wie er dies besonders bei der Urpflanze darlegen wollte, aus der er die Vielfaltigkeit der pflanzlichen Naturerscheinungen entwickelte. So schrieb er auch, er möchte bis nach Indien reisen, nicht um Neues zu entdecken, sondern um der Natur in ihrer stets wechselnden Mannigfaltigkeit nachzugehen. So lebte in Goethe etwas auf, was in vielfacher Art in der Figur des Paracelsus wiederzufinden ist. Und wenn Goethe seine Hauptgestalt im Faust verkörpert, so verweben sich in diese wiederum viele Züge, die den Gedanken wachrufen, als habe Goethe bei der Konzeption des Faust unter dem Einfluss der Eigenart des Paracelsus gestanden, trotz der großen Verschiedenheit des Faust von dem historischen Paracelsus, der schon vor Abschluss der 40er Jahre seines Lebens starb, aber bis dahin eine innere, harmonische Abgeschlossenheit als Schatz in seiner Seele trug, den er aus seinem intimen Verkehr mit der Natur gewonnen hatte. Es war nur eine kurze Lebenszeit dieses in sich selten glücklichen Geistes, den seine Forschungsergebnisse und seine Berufstätigkeit mit den ewigen Gründen der Natur verbanden. Bei Goethe beginnt Faust da, wo Paracelsus aufhört. Aber mit großem Zweifel an all seinem ausgebreiteten Wissen strebt Faust in den Jahren seines Lebens, die Paracelsus nicht mehr erreichte. Goethe hat den Faust so dargestellt, dass er zu jener Seelenentwicklung gekommen ist, in welcher Paracelsus bei seinem Eindringen in das Wesenhafte der Natur stand, als Faust ihm die Worte ausspricht: Erhabener Geist, du gabst mir alles, warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst dein Angesicht im Feuer zugewendet, gabst mir die herrliche Natur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, vergönnst mir in ihre tiefe Brust wie in den Busen eines Freundes zu schauen. Du führst die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei und lehrst mich, meine Brüder, im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. Verwandt ist Faust mit dem Leben und Weben der Natur, aber sein Forschen ist anders als bei Paracelsus. Denn von Goethe wird uns gezeigt, dass Fausts Erkenntnisse nicht wie die des Paracelsus stets im unmittelbaren Zusammenhang mit der Natur gewonnen werden, sondern im Umkreis der menschlichen Seelenkräfte selbst beschlossen bleiben. Ohne ein solches Gegenübertreten zu den Erscheinungen der Natur brachte Goethe in Mephistopheles eine Gegenüberstellung des Seelischen, sodass das Seelische nicht in der Natur, sondern im Seelischen selbst gesehen wird. Und doch können wir im Faust eine starke Verwandtschaft mit Paracelsus sehen, wenn jener eine lange Zeit die Bibel unter die Bank legt und sich von dieser abwendet, wie Paracelsus von den gelehrten Werken des Galen und Avicenna. Beide vertrauten ihren eigenen Kräften, um ihren Weg selbst zu finden. So fühlen wir, wie Goethe den Paracelsus im Hintergrund hat und ihn durch den Faust hindurch erblickt. So zum Beispiel in der Szene, wo Faust mit Wagner in die Frühlingslandschaft hinausgeht und erzählt: Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann, der über die Natur und ihre heiligen Kreise in Redlichkeit, jedoch auf seine Weise, mit grillenhafter Mühe sann. Da kann man fast den Paracelsus von seinem Vater sprechen hören. Oder wenn wir lesen, wie Faust sich abmüht, das Neue Testament in sein geliebtes Deutsch zu übertragen, in jene Sprache, die ihm aus der Seele quillt, wie auch Paracelsus die von ihm entzifferten Weistümer der Natur in das fremdartige Latein einspannt, sondern nur im Deutschen wiedergeben will. Nirgends aber erscheint im Faust der Kampf mit der umgebenden Natur in Richtung auf ihre Erkenntnis wie bei Paracelsus, sondern es ist im ersten Teil ein Kampf mit menschlichen Mächten, im zweiten Teil mit geistigen Mächten. Was Faust erreichen wollte, Das war Paracelsus, der völlig selbstlos dachte und handelte, von Natur aus gegeben. Faust erlangt erst am Ende, als er nach einem selbstsüchtigen Leben blind geworden ist, im hohen Alter die Selbstlosigkeit, wo es dann im Inneren leuchtet. Als er zum Mystiker wird, als ihm der Einblick in das innerste Wesen zuteil wird, den Paracelsus Zeit seines Lebens aus der äußeren Natur heraus als elementar sprühender Geist gefunden hatte. Paracelsus war die Abendröte an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, die allen deutlich sichtbar leuchtete. Im Faust können wir sie nur im Inneren suchen, als seelisch wirkende Kraft. Warum konnte Goethe den Faust so schildern, wie es geschehen ist? Weil zwischen dem Leben des Paracelsus und der Konzeption des Faust etwas Eigenartiges in der Menschheitsentwicklung eingetreten ist, das die früheren Verhältnisse stark verschob und in neue Bahnen lenkte. Was Kopernikus und Kepler entdeckt haben, hat Paracelsus nicht mehr erlebt. Er war nur die Abendröte einer Wissenschaft, die in ihrer dann eintretenden Morgenröte nicht aus dem Sinnlichen in das Übersinnliche getreten ist. Paracelsus drang durch die phänomenale Seite der Natur hindurch zum Geist. Aber durch Kopernikus und die in seinem Sinne wirkenden Männer ist die Menschheit in das Zeitalter der Intellektualität, des abstrakten Denkens hinübergeführt worden, das zur Erklärung der Sinnenwelten nicht im Sinne der früheren Zeit durch ihren Schleier dringen will, sondern Befriedigung in der Erkenntnis der Sinnenwelt selbst sucht. Es musste dazu kommen, dass die Seele gewählt wurde zum Schauplatz dessen, auf den Goethe seinen Faust stellte. Wie auch Kopernikus, Kepler, Giordano Bruno, Galilei in gleicher Art arbeiteten. Faust eignet sich als Mystiker dasselbe an, was Paracelsus dem unmittelbaren Anschauen der Natur entnahm. Wie der moderne Mensch auf das innere Seelenleben angewiesen ist, das hat Goethe im Faust hingestellt. So sucht auch die Geisteswissenschaft in den tiefen Untergründen der menschlichen Seele das, was vom zeitlich Vergänglichen zum unendlich Ewigen führt. Nach Paracelsus trat ein neues Zeitalter wie eine Morgenröte auf, das sagte: Wenn wir uns an das Nichtsinnliche wenden, so erlangen wir eine richtige Vorstellung vom geistigen Weltsystem. Und so stellte Goethe seinen Faust als höher gestiegenen Vertreter dieser Anschauung hin. Die Geisteswissenschaft ist im Weiterschreiten auf diesem Weg begriffen, der auf dem Schauplatz der Seele in die Geheimnisse der Natur führt. Und wie Giordano Bruno das blaue Firmament der achten Sphäre durchbrach, so durchbricht jetzt die Geisteswissenschaft die Lebensgrenzen von Geburt und Tod, indem sie die Seele als unendliches Wesen über Raum und Zeit hinausreichend erkennen lässt. Goethe wirkt wie jemand, der uns den Anfang eines neuen Weges weist, indem er uns im Faust das Bild eines Weges vor Augen stellt, auf den uns die Erinnerung an Paracelsus hinführt und ihn erst recht verstehen zu können. So werden einzelne Menschen in die Fortentwicklung der Welt hineingestellt und so muss auch heute der Mensch wiederum neue Wege beschreiten, damit er in seiner Erkenntnis über Paracelsus und über den Faust hinaus die Harmonisierung seiner Seelenkräfte finden kann. Von solchen Beziehungen ausgehend fühlen wir immer tiefer die innere Verwandtschaft zwischen Paracelsus und Goethe, besonders in den erwähnten Worten: Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn dieser sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das ganze Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Wesens und Werdens bewundern. Im Menschen als in einem Mikrokosmos sieht und sucht Goethe wie auch Paracelsus das gesamte Wirken der großen Welt, des Makrokosmos. Beim Zurückfahren vom Geburtshaus des Paracelsus in Maria Einsiedeln wird man auf dem Weg über Tal und Hügel gehörig durchgerüttelt. So kommt einem die knorrige Eigenart des Paracelsus recht zum Bewusstsein, wie beim Herannahen an die Wallfahrtskirche auch die Erinnerung an Goethe wieder auftaucht. Symbolisch schien sich mir in der äußerlich klein aussehenden Kirche von Maria Einsiedeln der Geist Goethes zu zeigen, sobald man das Innere richtig auf sich wirken lässt und den geschmackvollen Innenraum zu würdigen versteht. Einst stand auch Goethe in diesem stimmungsvollen Raum, in dieser kleinen und doch großen Kirche, die wie ein Mikrokosmos im Makrokosmos auch den Menschen als ein Abbild der großen Welt dem sinnenden Beschauer vor Augen führt. In seinen Worten empfand ich dieses und konnte mir vorstellen, dass Goethe an dieser Stätte, wo Paracelsus oft gestanden hat, die Grundempfindung vom Entsprechen von Makrokosmos und Mikrokosmos im Menschen zum klaren Ausdruck in sich werden fühlte. Das zeigt uns der Weg von Paracelsus zu Goethe. Die beiden Grenzpunkte dieses Weges, der abglänzende Abendstern und die aufgehende Sonne der neuen Zeit, weisen uns auf eine tiefgehende Ähnlichkeit zwischen den Seelen der beiden Männer hin, als ein lebendiger Protest gegen äußerliches, ungeistiges Erfassen der Dinge, von dem Goethe im Faust in bezeichnender Weise den Mephisto sagen lässt: Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Encheirsin naturae nennt's die Chemie, spottet ihre selbst und weiß nicht wie. Solches gehört auch zu dem Charakter des Paracelsus als lebendiger Protest gegen das Übersehen des Ganzen bei dem Betrachten der Teile. Anstelle der Schlussworte hatte Goethe in der früheren Bearbeitung des Faust geschrieben: Bohrt sich ein Esel und weiß nicht wie. Paracelsus wie Goethe verurteilen eine solche Naturbetrachtung. Beide beseelt die andere Tendenz, die sich in Anlehnung an die Worte des Mephisto in die Fassung austragen lässt: Wer will was Lebendiges erkennen, such in der Tiefe den Geist zu ergründen. Und hat er die Teile in der Hand, sieht er des Geistes Lichtes einziges Heil im geistigen Band, das zusammenhält, was sonst nicht sich selbst und die Geheimnisse des Weltalls erkennt.